Ja, moin und herzlich willkommen zur 9. Folge des 125er Champs Podcast. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema, wie komme ich eigentlich an eine 125er? Es geht um 125er kaufen. Motorradkauf. Erstes Motorrad vielleicht für euch. Wir beraten euch, wir geben euch Tipps und wir sagen euch, worauf ihr achten müsst. Und zu Gast ist heute bei mir Rob. Hallo Rob, grüß dich. Schön, dass du da bist.
Hallo Jens.
Rob ist Servicechef beim Motorrad und seines Zeichens, ich will es mal so sagen, ein Experte für gebrauchte, motorisierte Zweiräder. Aber bevor wir gleich tiefer in die Materie einsteigen, ihr wisst es vielleicht als engagierte und zuverlässige Hörer des 125er Champs Podcast, eigentlich wäre noch Angelina mit dabei. Angelina hat, wir drücken eine Träne weg, unser Haus verlassen. Angelina, Grüße gehen raus an dich, wenn du das hörst. Es war immer schön mit dir und wir hoffen, du kommst irgendwann mal wieder bei uns vorbei. Zurzeit müssen wir aber ohne Angelina auskommen. Deswegen übernehme ich hier gleich wieder. Und ihr wisst es ja bestimmt, gleich steigen wir richtig tief ins Thema Motorradkauf ein. Aber am Anfang wollen wir natürlich unseren Gast, in dem Fall Rob, ein bisschen besser kennenlernen. Rob, es geht wie immer beim Anfang des 125er Champs Podcast um dein Traumbike. Und zwar sollst du uns verraten, was dein Traumbike wäre, wenn deine Geldbörse bis zum Bersten gefüllt wäre. Aber soll ja Ratespiel sein. Bitte verrate mir jetzt nur die Zylinderzahl, ob das Motorrad eine Verkleidung hat oder nicht und welche Form der Lenker hat, also so gerade quasi oder Stummellenker.
Tja, los geht's. Dann fangen wir doch mal an, Jens. Ich sage Einzylinder.
Ach, ich wusste es.
Ich sage sehr laut. Ich sage Verkleidung.
Ja.
Und werfe noch den breiten Lenker in den Ring.
Ja, also kommt von KTM.
Ja.
Und das ist irgendwie so, du bist ja, ich weiß es ja, ich verfolge deine Vita ja schon ein bisschen länger und du warst ja auch schon vor vielen Monaten mal bei der Motorpresse und ich weiß, dass du so ein ausgesprochener Rallye-Freund bist. Jetzt habe ich diese Kack-Bezeichnung der Rallye-Typen von KTM nicht drauf. Ich vermute mal, es ist irgendwie so eine 450er Rallye von KTM oder sowas.
Nee, die habe ich in der Tat selber zwei Stück in der Garage stehen. Es geht um den Vorgänger, aber gut geraten, muss man sagen. In der Tat würde ich mir von Cyril Depré das Siegermotorrad von 2010 gerne in den Vorgarten oder die Garage stellen, weil ich mit dem Fahrzeug sogar im Juni 2011 bin ich mit dem Motorrad bei der Bacher Saxonia gestartet und das war einfach ein Erlebnis, unglaublich. Also dieses Fahrzeug war und ist nach wie vor so tief in mir drin. Also
wie kam es dazu? Dass du so ein Dakar-Motorrad fahren durftest mal?
Es ist wie immer so, wenn man fragt, bekommt man. Und wenn man höflich fragt, ist die Chance, dass man bekommt oder schnell bekommt, eben hoch. Und ich hatte damals von dieser Veranstaltung gehört, wollte mit Freunden da mitfahren, dachte mir, hey, wir fragen jetzt einfach mal KTM, die sollen mir die Karre vom Depré geben. Und für die
Jungs ist ja und Mädels, quasi.
Ja, für die Jungs und Mädels, die sich jetzt mit der Dakar-Materie nicht so auskennen. Also Cyril Depré ist damals mit dem Marc Coma, beide bei KTM, haben die sich quasi jedes Jahr auf die Mütze gehauen. Beide haben, glaube ich, dreimal hintereinander wechselweise die Dakar-Rallye gewonnen. Und die 2010er-Ausgabe war die letzte, wo die großen Schiffe für die Werkspiloten noch erlaubt waren und die 2010er Werks Rallye KTM, die hatte nicht 690 Kubik, sondern 710 und furchtbare 80 PS. Und genau das Motorrad habe ich nach einer netten Anfrage mal für einen Test angefordert und habe auch beschrieben, dass das also nicht nur die Straße hoch und runter gehen soll, sondern wir damit richtig Attacke machen wollen. Und dann stand da der Michel da mit dem Sprinter und seiner Freundin. Und Michel ist auch heute, glaube ich, noch bei KTM der Service- und Logistikmanager von den kompletten Rallyes, also vom Rallye-Team selber. Und Michel Anger meint dann, da steht das Motorrad, das können wir losfahren. Und das haben wir gemacht. Und seitdem ist das Motorrad so tief in mir drin. Also ich habe da noch eine 690er direkt danach gekauft. Ein Kundenfahrzeug vom Vector-Team aus Rumänien. Das war aber
nicht vergleichbar.
Rally Factory Racing Replika. Ja. Also es war wirklich vom Band für einen Kunde und es war nicht das Werksmotorrad. Und deswegen hätte ich Kohle bis zum Abwinken, würde mir so ein Ohren rauslaufen, würde ich mir dieses Gebrauchtfahrzeug kaufen.
Sehr aber gut Geschichte. Geraten. Sehr schöne Geschichte. Ja gut, man kennt ja deine Rallye-Vergangenheit so ein bisschen, aber schöne Sache. Und damit gleich rein ins Thema Bikekauf und damit wir noch ein bisschen erfahren, warum du jetzt hier an dieser Stelle der wirklich prädestinierte Ansprechpartner bist, Gleich am Anfang eine Frage. Rob, wie viele Motorräder besitzt du denn aktuell und wie viele hast du denn schon in deinem Leben gekauft? Weißt du das ungefähr oder besessen?
Also die Frage, wie viel ich aktuell besitze, ist schnell beantwortet. Das sind 5. Ich hoffe, dass demnächst noch eine 6. dazukommt.
Also total Bescheidenheit, wie immer.
Jein, nein. Es ist einfach, man muss ganz klar sagen, ich habe eine Macke, was das angeht. Und die Macke habe ich schon sehr lange. Die manifestiert sich auch in der Zahl 72. So viele Bikes waren es nämlich, die ich bis heute hatte. Ohne die 6, die vielleicht noch das Gute kommt, das wäre Nummer 73. Und jetzt nicht verzweifeln da draußen, es geht ja eigentlich um 125er. Ich weiß, es sind alle ein bisschen jünger. Ich bin ein alter Sack, ich bin über 50, deswegen entschuldigt, die 72 Mopeds, die haben auch, ich hatte ein bisschen Zeit, mich da hochzuschlafen. Also.
Und ganz im Ernst, natürlich will man immer in so einem Kauf was Tolles, Neues in die Garage stellen oder in den Hof oder wohin auch immer. Aber mal so ganz ehrlich, war denn das alles immer total tolles Tafelsilber oder war da auch mal so ein Fehlkauf dabei?
Nee, ich bin ja kein Schnäppchenjäger oder irgendwie, also ich interessiere mich für Motorräder, ich fahre die gerne selber, ich schraube auch gerne dran. In der Regel guckst dich halt um, denkst du, boah, VFR 57, RC 36 und denkst du, boah, 1992 mit dem Lappen frische, da hat ein Kumpel das Ding gehabt oder der Vater vom Kumpel. Und das war immer so ein Traummotorrad. Und irgendwann stehst du da, guckst im Netz rum und siehst so, ey, VFR 57, RC 36, geil, Einarmschwinge, V4-Motor, guckst hin, ey, die Dinger kosten nur noch 2.500 €. Dann guckst du ein bisschen rum und irgendwie, da hatte ich damals gerade bei der VFR mit dem Kumpel telefoniert, mit dem Honda-Händler. Und der Wolfgang Harbusch von Wellbrook & Co. meinte, ja, nee, wir haben hier eine rumstehen, da kannst du haben. Dann hast du das Ding halt gekauft. So, und dann bist du irgendwie 4 Monate lang VFR gefahren, hast dann festgestellt, okay, 25 Jahre alt, funktioniert zwar schon, aber hat halt kein Fahrwerk, die Bremsen waren halt nicht mehr so, wie du es heute gewohnt bist. Und dann hast du das Ding halt hübsch gemacht und dann irgendwann wieder verkauft. Aber du hast diese 4-5 Monate, hast du einfach dieses Fahrzeug dann bewegt und hast auch Spaß damit gehabt, hast aber erkannt, dass es dann doch nicht so 100% ist. Und deswegen kommen und gehen die Dinger. Klar waren es nicht nur Traummopeds dabei, aber so absolute Gurken auch nicht. Also dieser klassische Fehlkauf, so du kaufst ein Moped, hockst dich drauf, fährst los, der Motor platzt nach 3 Minuten oder nach 5 Kilometern, den hatte ich nicht. Gott sei Dank und toi, toi, toi werde ich hoffentlich auch nicht haben. Aber es gab natürlich so 3 Geschichten, wo ich echt enttäuscht war. Also wo ich wirklich sagen muss, Fehlkauf. Und Punkt 1 ist, das war damals eine Gilera Saturno.
Oh, Einzylinder,
Sportler. Sportler, genau, sieht super geil aus.
Genau.
Hat 500 Kubik, war damals angegeben mit 42 PS. Und ich habe irgendwie das Motorrad immer hübsch gefunden und dachte mir so, nee, das wär's also mal für sonntags über die Alp fahren oder so, ne? Dann habe ich in der Tat dann so ein Moped gekauft in einem, ja, so im unteren Preisbereich, Wartungszustand nicht so dolle, aber die wichtigen Sachen wie Zahnriemen und so waren gemacht. Dann habe ich das Moped also angemeldet, neue Reifen drauf gemacht und bin dann zum Kumpel nach Pforzheim gefahren, hier von Stuttgart aus. Und fahre durch das Würmtal. Das ist sehr schön geschwungen. Also na, wenn jetzt die Straßenwacht nicht da, die Rennleitung nicht unterwegs wäre, kannst du da also mit 140 durchrollen und dann wird's richtig, richtig geil. So. Mhm. Na, und dann komme ich also mit diesem Ofen da an. Von den 42 PS waren die meisten Ponys und viele davon krank. Also irgendwie bin ich dann auf so ein Golf 4 TDI aufgelaufen, wo dann die Geräuschkulisse ungefähr war. Und ich habe das halt mitgekriegt und dachte mir, ja komm, den schnappst du kurz. Und dieses Kurzschnappen war nicht, weil der junge Mensch in dem Fahrzeug hat natürlich gesehen, kommt ein Moped und hat dann halt auch gedacht, machen wir mal Rennen irgendwie. Und das war für mich so erniedrigend, dass ich mit dieser Gilera wirklich, ich habe nachher so ein Todesmanöver gesetzt, wo ich mir gesagt habe, entweder fehle ich jetzt oder der ist hinter mir. Und das war wirklich so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, das Motorrad macht mir keinen Spaß. Also wenn ich einen Golf TDI nicht überholen kann, wir reden jetzt nicht von so einer Karre mit 190 PS, sondern von so einer Möhre mit 90 oder von mir aus 110 PS, da habe ich mir gesagt, das kann aussehen, wie es will. Verticke ich wieder, habe ich dann auch gemacht. Also das war so Enttäuschung Nummer 1. Sah geil aus, ist aber nicht gefahren. Enttäuschung Nummer 2 ist ganz klar meiner Vergangenheit geschuldet. Ich habe eine Zeit lang im Ausland gelebt mit meinen Eltern und hatte damals als knapp 15-Jähriger ist uns eine MTX 200R zugeschwommen. Also für damalige Verhältnisse, wir reden jetzt Anfang der 90er, eine Rakete, eine Waffe, Auslasssteuerung, das Ding irgendwie 120 Kilo, Wasserkühlung, 27 PS Getrennschmierung, das war raketenmäßig. So.
Aber?
Es war damals, war es ja auch okay. Aber irgendwann hängst du halt da wieder rum, so in der Einsamkeit vom Rechner und denkst da so, MTX 200 und dann googelst du wieder irgendwo rum oder guckst
bei eBay. Also du hast dich später nochmal darauf besonnen, dass man das Ding nochmal kaufen könnte.
Genau, und dann habe ich diese MTX im Netz entdeckt.
Ja.
Und wie das halt so ist, ein Kumpel angerufen, komischerweise auch der Händler wieder, von dem ich gerade schon gesprochen habe, der Wolfgang. Also du bist der Honda-Händler, kannst mir mal einen Gefallen tun. Bei dir ums Eck sind nur 80 Kilometer, ist ja Flachland im Norden. Fahr da mal hin, guck mal nach der MTX. Dann meinte er, ja, also für 1300 Euro würde er die nicht kaufen. Meine ich, Wolfgang, egal, lad ein. Dann war der Ding irgendwie 4 Wochen später bei mir unten. Ich hock mich drauf, fahr los. Denk mir so, was für eine Möhre. Und dann ist so diese Illusion geplatzt, ehemaliges Traummotorrad und Waffe und Rakete. Und ja, das war Fehlkauf Nummer 2, weil einfach verklärte Vergangenheit. Und Fehlkauf Nummer 3 war erst neulich, das war eine Yamaha R6, eine schöne RJ11 von, ich meine, 2008. Ein wunderschönes Motorrad.
Aber, was war da?
Ich hock mich drauf, zugelassen, hock mich drauf, fahr los. Merk einfach, immer, du hast doch damals im Test geschrieben, die Leistung kommt das ab 10.000, das stimmt ja. Ich habe mit dem Motorrad einen Tank leer gefahren, dann habe ich es abgemeldet und verkauft, weil ich war zu alt für diese Art der Fortbewegung. Es war mir zu laut, es war mir untenrum kein Qualm, es war einfach, hat nicht gepasst und ja, jetzt sind wir hoffentlich ein bisschen klüger geworden.
Okay, ihr seht also, der Weg zum perfekten Motorrad ist ab und zu ein längerer und ab und zu hat man auch ein paar Fails eingebaut, deswegen kommen wir jetzt wirklich mal in den Bereich 125er kaufen. Rob, 72 Motorräder stehen aktuell in deiner Vita. Es werden vielleicht noch mehr. Jetzt ist es ja so, als 125er-Fahrer bist du meist so 16 Jahre alt, gehst zur Schule, hast nicht die große Chance, wahrscheinlich groß Geld zu verdienen. Klammes Budget. Aus deiner Erfahrung mit den ganz vielen Käufen, soll man sich vorher irgendwie so ein Budget setzen? Soll man sich keins setzen? Wie wichtig ist so ein Fixum zu sagen, hey, bis dahin und nicht weiter, damit es nachher halt kein böses Erwachen gibt?
Ja, also grundsätzlich sage ich jetzt mal, die Lebensrealität ist so, es gibt immer ein Budget. Also selbst wenn du jetzt hier auf Wolke 7 wohnst und die Eltern Elon Musk oder wie auch immer heißen, dann lebst du irgendwo im Paradies, dann interessierst du dich nicht für eine 125er, sondern du hast eh schon 10 stehen. Aber wir im echten Leben, wir haben immer einen Deckel. Und ob der Deckel jetzt 3.000 Euro ist oder 5.000 Euro, ist dann nicht egal, weil 3.000 wird schon schwierig. Aber wenn wir uns in dem Bereich von 2.000 bis 6.000 Euro bewegen, was ich denke realistisch irgendwo ist, dann gibt es einfach für mich einen ganz klaren Plan. Also das Motorrad ist nur ein Teil dessen, was du machen möchtest. Und du möchtest nicht Motorrad besitzen, sondern du möchtest Motorrad fahren.
Ja.
So, egal wie groß das Budget ist, Fünftel S. Das ist so ein, es muss jetzt nicht strikt gefünftelt sein, aber das ist mir so gerade in der Vorbelegung eingefallen. Das ist so eine Routine, die sich eingeschlichen hat. Wenn wir es einfach halten, du hast jetzt 5.000 Euro Budget, dann nimm 3/5 fürs Motorrad, und das sind jetzt keine fixen Grenzen, aber plus minus, nimm 3/5 fürs Motorrad, nimm 1/5 für Steuerversicherung und die Zulassung.
Ja.
Da kommt ja oftmals jetzt auch ein Wunschkennzeichen dazu und da bist du mal ruckzuck 300 Euro los. Ne? Also es sind schon wieder 10% vom Gesamtbudget im Ernstfall. Oder ein bisschen mehr noch, je nachdem, wie du versicherst. Und das letzte.
Ja gut, als 16-Jähriger muss man eh noch gucken, welche Klasse du da reinkommst und so weiter halt. Das ist ja beim Motorrad dann irgendwann so, dass du mit 100%, glaube ich, startest halt, aber wie bei uns alten Säcken, da bist du ja bei.
Ja, du startest teilweise sogar bei 200% für ein halbes Jahr. Bei uns alten Säcken ist aber so, wir haben halt irgendwann mal damit angefangen.
Genau.
Also deswegen für jemanden, der jetzt zum ersten Mal tatsächlich ohne Papas Unterstützung, dass der Papa das Motorrad auf sich zulässt oder vielleicht noch einen Vertrag hat, wo er dann Rabatte so abgibt an Sohnemann, musst du einfach das Thema Versicherung wirklich auf dem Radar haben. Das ist wirklich ein Kostenfaktor. Mhm. Und du musst dir halt auch überlegen, Neufahrzeug, ne, Vollkasko versichern. Du wirst auf die Fresse fliegen, also überleg dir eine Vollkaskoversicherung.
Die ganz schön teuer ist im Motorräder.
Die ganz schön teuer
ist. Das darf man nicht vergessen. Also im Verhältnis zu Autos ist das eine richtige Hausnummer.
Genau, und dann haben wir noch, wie gesagt, das letzte Fünftel, und das muss man sich beim Gebrauchkauf meines Erachtens immer für Zusatzarbeiten zurückhalten. Also sprich, na, du übersiehst irgendwie, dass Bremsbeläge runtergefahren sind, oder denkst du, ja, die Reifen sind ja doch gut, und dann merkst du aber, nee, die sind halt eckig gefahren, was auch immer. Also ein Fünftel von der Kohle im Nacken halten, entweder für technisch notwendige Geschichten, oder vielleicht stellst du fest, na, der rote Helm passt nicht zum pinken Motorrad oder umgekehrt, dann kannst du wenigstens noch einen Helm rauslassen, oder merkst, da die Jacke zwickt, was auch immer. Also nicht alles vom Budget nur ins Moped reinstecken, weil du möchtest ja Motorrad fahren und nicht Motorrad besitzen. Und da sind eben weitere Kosten mit involviert.
Also ich finde, ein super Tipp, also mit dieser sozusagen Fünftelung des Budgets, damit man einfach nachher auch wirklich noch ein bisschen was übrig hat und nicht bei der erstbesten Kleinigkeit dann einfach wieder bei Oma und Opa, Mama und Papa auf der Matte steht mit dem Dackelblick und fragt, ob ich irgendwie noch ein paar Euro kriegen könnte. Aber jetzt sagen wir noch mal irgendwie den Elon Musk-Fall, also Sohnemann Elon Musk-Fall oder wer auch immer. Ich habe jetzt ganz viel Kohle übrig, oder Geld spielt jetzt mal keine Rolle. Ich kann mir sogar ein Neufahrzeug vom Händler holen. Kann ich denn da auch noch irgendwas falsch überhaupt machen, wenn ich mir ein Neufahrzeug vom Händler besorge? Oder andersrum, kannst du vielleicht mal erklären, welche Vorteile ein Kauf beim Händler hat?
Das ist relativ schnell erledigt. Also der Neukauf beim Vertragshändler hat natürlich, wenn ich Barkauf mache, also bar bezahle oder die Kohle überweise, hat natürlich den Vorteil, das Motorrad gehört sofort mir. Mhm. Ich bin der Erste. Ich weiß, oder ich kann davon ausgehen, dass ich jetzt erstmal Ruhe habe, was technische Themen angeht. Ich weiß, die Reifen sind neu, Wartungszustand etc. Das ist alles easy. Du hast natürlich den Vorteil, wenn was dann sein sollte, du hast die Garantie oder die Gewährleistung auf dem Fahrzeug. Und was du in dem Fall allerdings bedenken musst, ist natürlich, dass diese Garantie nur gilt, wenn du deine Inspektionszyklen einhältst. Ja. Also auch hier ist es so, nicht 100% vom Budget auf die Karre verpulvern, sondern auch da musst du, und ihr jungen Leute fahrt relativ viel, also gemessen an dem, was wir alten Säcke nachher runterreißen, fahrt ihr überproportional viel. Ihr werdet also bei relativ kurzen Inspektionsabständen oder Inspektionsintervallen bei den kleinen Motoren, werdet ihr, wenn ihr Pech habt, innerhalb von einem Jahr schon wieder beim Händler stehen müssen, damit die Garantie erhalten bleibt. So, also das ist dann ein bisschen die Krux. Du musst beim Händler wieder vorstellig werden, damit der Wartungszustand gewährleistet ist. Darfst du nicht selber schrauben, sondern muss der Händler machen, damit Garantie bleibt. Deswegen ist für alle diejenigen, die Kohle satt haben, ist so ein Neukauf natürlich das Beste. Du weißt, da hat noch keiner, ich sag jetzt mal, auf den Sattel gepupst.
Ja.
Aber diese technische Sicherheit ist einfach da. Und du hast natürlich ein Top-Moped ohne Kratzer, ohne irgendwelche Kompromisse. Von daher ist es natürlich Traumzustand, erste Wahl. Jetzt weiß ich nicht, ob es Leute gibt, die einen 125er finanzieren, aber da ist natürlich auch so, wenn so ein Moped finanziert wird, musst du natürlich stark darauf achten. Du musst die Händlerintervalle logischerweise einhalten, und du hast, je nach Finanzierungsart, hast du hinten auch immer diesen dicken Deckel, der noch kommt. Deswegen ist mein Gusto, ich kaufe nur das, was ich mir leisten kann, und leisten kann ich mir nur Sachen, für die ich das Geld habe. Also von der Finanzierung würde ich immer Abstand nehmen, und bevor ich mir irgendwas finanziere, hole ich mir lieber was Gutes, Gebrauchtes, das ich ja auch wiederum beim Vertragshändler mir kaufen kann.
Mhm. Vor allen Dingen muss man dann ja noch überlegen, wenn man die Finanzierung macht, dann kommt man ja aus dieser Fünftelung ein bisschen raus, weil ich brauche dann ja einen großen Batzen dieser Fünftelteile nachher, um noch diesen letzte Rate abzubezahlen, wenn ich das Fahrzeug übernehmen möchte. Und natürlich muss man bedenken, auch mit einem Neufahrzeug kann man halt umfallen oder einen Unfall bauen. Also auch da für mögliche Kratzer muss ich auch noch ein bisschen Budget übrig haben, damit es nachher dann einfach wieder in den entsprechenden Neuzustand versetzt werden kann. Okay. Seien wir ehrlich, unsere Realität heißt eher Gebrauchtfahrzeug, auch als alter Sack immer noch. Ja. Hallo Motorpresse, vielleicht könnt ihr das mal ändern. Also unser Sparbuch gibt jetzt keinen Neukauf her, Gebrauchtmarkt. Wo guckst du dich denn um? Was für Möglichkeiten gibt es denn, irgendwie Gebrauchtfahrzeuge zu entdecken? Wo werden sie inseriert? Wo schaust du? Was ist sozusagen dein Suchen? Wo streckst du deine Fühler aus?
Ja, da führt am Internet nichts mehr dran vorbei. Also früher hast du noch eBay, hier Sperrmüll und Flohmarkt, so Heftchen da gehabt, ist ja alles durch. Wir möchten jetzt auch nicht mit dem Blick in die Vergangenheit langweilen. Also ganz klar, die großen Plattformen sind 1000 PS, mobile.de, Kleinanzeigen, Motoscout. Wovon ich jedem Ahnungslosen, in dem Fall jetzt positiv belegt, also jedem, der noch nie ein Motorrad selber gekauft hat, Wovor ich abraten möchte, ist, sich ein Fahrzeug bei eBay zu ersteigern oder auf einer anderen.
Also du meinst jetzt nicht Kleinanzeigen,
sondern bei einer Versteigerungsplattform, name it, egal wie. Ja. Wir nehmen da jetzt nur eBay als Beispiel, was die größte ist. Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die Sachen versteigern, vor allem Fahrzeuge, die ja auch bei Motorrädern ja komplexe technische Systeme sind, die möchten das Ding loswerden. Der Preis ist ihnen erstmal sekundär. Wichtig ist das Loswerden. Und in der Regel passiert, oder in der Regel möchten diese Menschen auch nicht viel mit dem Käufer zu tun haben, sondern sie verlassen sich darauf, dass sie eine Beschreibung abgeben und dass derjenige, der bietet, diese Beschreibung akzeptiert. So, also er schiebt so ein bisschen das Risiko an die, ich sage jetzt mal, an die Gier des Käufers oder des Interessenten. Und in der Regel sind es Fahrzeuge, die irgendwo was haben. Ich möchte es da Leuten, die versteigern, nichts unterstellen, aber die Systematik ist einfach die, wenn ein Verkäufer mit dem Käufer nichts oder so wenig wie möglich zu tun haben möchte, dann hat es einen Grund. Dann dann ist er entweder menschenscheu, das wäre jetzt die positive Interpretation, oder aber er möchte vielleicht nicht zu tief über das Fahrzeug informieren. Also von daher möchte ich wirklich Neulingen in dem Thema Gebrauchkauf davon abraten, Sachen blind und ungesehen sowieso nicht im Netz zu ersteigern. Geht zum Händler beziehungsweise kauft gebraucht und schaut den Leuten in die Augen. Das ist wirklich das A und O. Deswegen Erstkontakt, Moped aufspüren, übers Netz, Plattform hatte ich genannt, übers Netz direkt ungesehen kaufen, auf keinen Fall.
Okay, Sie haben gerade schon angesprochen, dass die zwei unterschiedlichen Aspekte, Händler und Privatmann. Du hast ja auch gerade schon gesagt, man kann natürlich auch beim Händler gebrauchte Fahrzeuge kaufen. Gibt es denn Unterschiede, ob ich sozusagen bei einem Händler, der ja auch bei eBay Kleinanzeigen oder bei Mobile oder sonst wo inseriert, und einem Privatmann, wenn ich da kaufe, gibt es da Unterschiede und wo liegen diese Unterschiede?
Grundsätzlich darin, dass ein gewerblicher Verkäufer auch eine Gewährleistung leisten muss. Also sprich, du wirst bei dem Händler in der Regel durchgecheckte Motorräder erhalten. Also der Händler hat ein Interesse daran, dass du gutes Material bekommst.
Ja.
Er wird dir von seiner Seite aus immer eine Gewährleistung mitgeben, was ein Stück weit Sicherheit ist. Und die Motorräder allerdings auch einen Ticken teurer macht, weil der Händler natürlich nicht zum Spaß das Motorrad anbietet, sondern er will ja auch nicht nur Geld drehen. Also er will nicht für 1800 einkaufen und für 1800 verkaufen, sondern er will beziehungsweise er muss ja auch Geld verdienen. Und auch so eine Versicherung oder in dem Fall das, was du als Gewährleistung dann mitkriegst, ist letztendlich auch nichts anderes wie eine Versicherungsleistung, die er wiederum einkaufen muss. Also das heißt, das Fahrzeug beim Händler wird in der Regel in einem guten, durchgecheckten Zustand sein. Es wird aber im Vergleich zum freien Markt immer ein Ticken teurer sein. A, weil der Händler Geld verdienen muss und B, weil er auch diese Gewährleistung geben muss, die er selber erkauft. Wenn es nicht um jeden Cent oder jeden Euro geht, ist es ein guter Weg, ein Fahrzeug zu kaufen. Zumal du ja auch, wenn du, ich sag mal, länger am Ball bleibst, auch irgendwann auch Ersatzteile brauchst, die du vielleicht selber anschraubst oder vielleicht auch einen Termin hast oder einen Termin brauchst für eine Inspektion etc. Das ist dann so eine Bindung zu einem Händler, wenn er einem genehm ist, ist dann schon auch
hilfreich,
ganz einfach, ja. Genau, jetzt größere Schäden an Fahrzeugen, also wenn jetzt auch irgendwas verschwiegen werden sollte, Unfallschäden, ist es beim Händler als privater Käufer immer ein bisschen einfacher, sage ich mal, das Geschicht, den Kauf dann rückabzuwickeln, weil ein Händler ja auch einen Ruf zu verlieren hat. Also ich nenne es nur als Stichwort Google-Bewertung. Soll jetzt jeder dazu denken, was er möchte. Aber ein Händler ist auch seinem Namen verpflichtet. Und es spricht sich halt rum, wenn ein Händler Mist verkauft. Und wenn ein Händler einen guten Ruf hat, dann verkauft er in der Regel auch gute Fahrzeuge. Ja. Von daher ist, wie gesagt, wenn du nicht auf den letzten Euro gucken musst, der Weg zum Händler natürlich ein bequemer. Zumal auch du Probefahrten machen kannst. Du kannst im Ernstfall, wenn das Fahrzeug nicht zugelassen ist, du kannst einen Lieferservice vereinbaren, du kannst einen Zulassungsservice vereinbaren. Also du hast schon einen gewissen Mehrwert, der im Ernstfall ein paar Euro kostet, aber du stehst halt nicht alleine da. So muss man sehen. Ein Händler ist kein Blutegel, der dich aussaugt, sondern in der Regel ein Partner. Und man muss aber auch ganz klar anerkennen, dieser Partner muss Geld verdienen, damit er den Laden aufrechterhalten kann. Und wenn man das fair betrachtet, dann kann der Weg zum Händler ein guter Weg sein.
Okay, also man hört ganz klar raus, beim Händler auf jeden Fall mehr Support, für das, was ich jetzt möchte und für das, was ich vielleicht in Zukunft möchte.
Genau.
Und bei privat dann vielleicht ein paar Euro günstiger und ich muss dann halt selbst abwägen, was für mich dann halt höhere Priorität hat.
Also ist, wenn ich da kurz eingreifen darf, es hat auch ein bisschen was mit der Familiensituation oder ich sag mal der Vorbildung zu tun. Wenn jetzt mein Vater schon seit 100 Jahren Motorrad fährt und oder der Bruder oder der Schwager oder wer auch immer im familiären Umfeld Leute sind, die mit dem Thema Motorrad schon länger vertraut sind, dann nimmst du die natürlich mit zum Kaufen. Du kannst mit denen zusammen das Schrauben lernen. Dann hast du viele Themen nicht, die jetzt ein Neuling hat, der wirklich sagt, ich habe Bock auf Moped fahren, der einen Führerschein gemacht hat, der wirklich brennt, aber dieses soziale Umfeld nicht hat, das ihn trägt und wo er selber Informationen ziehen kann. Dann, wie gesagt, dann bist du beim Händler eigentlich ganz gut aufgehoben.
Okay, also gerade auch von der Vorbildung in Anführungszeichen halt ein entscheidender Faktor. Nun kommen wir aber mal zur Suche oder zur konkreten Suche des Motorrads. Es ist natürlich so, ganz oft habe ich ein fixes Traumbike. Wir haben ja vorhin auch über deinen Super Repré Traumbike gesprochen und so weiter. Ich habe ein ganz fixes Traumbike vor Augen und denke, ey, genau die Karre will ich mir jetzt vom Markt schnappen zum geilen Kurs und dann starte ich in meine 125er Karriere. Mit deiner Erfahrung aus über 72 getätigten Käufen, ist das eine gute Idee, wenn ich so engstirnig in diese Auswahl reingehe? Oder soll ich mir da eigentlich, auch wenn es mir nicht auf den ersten Blick gefällt, ein bisschen Flexibilität irgendwie offen halten?
Ich starte jetzt mal mit einer Gegenfrage. Hast du die Klassenschönheit abgekriegt oder nicht? Nee, du hast auch nur davon geträumt.
Ja, ich muss, also wenn du jetzt in Richtung Abschlussball zielst, muss ich sagen, es war schon das Mädel, mit dem ich da hingehen wollte. Aber
ja, aber war es die Schul- oder Klassenschönheit oder war es nur in deinen Augen?
Das, in meinen Augen, das reicht
okay, mir. Das ist genau der Punkt, darauf will ich hinaus. Je enger du deinen Suchkorridor steckst, also wenn du sagst, es muss eine Yamaha R125 sein, in Schwarz, dann beschränkst du dich brutal. Dann musst du im Ernstfall halt auch Kohle im Genick haben oder in der Tasche, damit du dir diesen Traum erfüllen kannst. Ich halte das für einen falschen Weg.
Dann erklär mal, warum?
Weil ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, weil ihr am Anfang eurer Zweiradkarriere steht. Wenn ihr jetzt einen Sportler fahren wollt, dann ist es okay, wenn es jetzt in dem Fall beispielshaft die R125 von Yamaha ist. Aber, Spruch von alten Männern, auch andere Mütter haben schöne Töchter. Also bleibt im Genre. Sagt, ihr wollt einen Sportler fahren, dann guckt auch mal nach einer Suzuki oder nach einer Yamaha, nach einer Honda oder einer Aprilia. Bleibt einfach offen. Das eröffnet euch einen viel breiteren Markt und damit einen, ich sag mal, den Zugang zu, in Anführungszeichen, besseren Fahrzeugen. Wenn man sich nur auf eins verstrickt und unbedingt eine R125 haben will, dann sage ich mal, dann verrennt man sich da so ein bisschen. Es ist zwar dann schön, wenn man das Fahrzeug hat, das einem am besten gefällt. Das muss aber lang nicht das beste Fahrzeug sein, weil wenn ich jetzt nur 3.500 Euro habe für eine R125, dann muss ich schon relativ lange gucken, bis ich eine finde. Und wenn ich die dann unbedingt haben möchte, auch mit der Fünftelung des Budgets, werde ich wahrscheinlich für das gleiche Geld bei einer anderen Marke ein besseres Motorrad bekommen. Und letztendlich geht's ja schon auch ein Stück weit darum, nicht nur sich einen Traum zu erfüllen, sondern auch einen bezahlbaren Traum zu erfüllen. Ja. Und da muss ich einfach mit ein bisschen Offenheit agieren und mich einfach umgucken. Also wenn der Suchkorridor so eng ist, muss ich davon ausgehen, da muss ich auch lange suchen, bis ich da was krieg, was dann tatsächlich in mein enges Kriterienfeld reinpasst. Einfacher ist es, wenn man sagt, okay, ich will eine nackte, mir gefällt jetzt zum Beispiel vom Design her die Duke nicht. Was gibt's denn sonst noch? Guck mich um, komm dann auf eine Tuono 125 oder eine Honda CB 125R. Also das ist der einfachere Weg zum Motorrad. Man kann sich da schon sehr viel, ich sag mal, verbauen, wenn man engstirnig an die Sache rangeht. Und klar, wenn es jetzt eine Yamaha sein muss, weil die einem gefällt, dann ist es halt so.
Okay.
Dann go for it. Aber wunder dich nicht, wenn es lange dauert oder wenn du nachher einen Klumpen am Bein hast, der dann vielleicht doch irgendwie nicht so geil ist, wie du dachtest.
Okay, danke für den Tipp. Jetzt habe ich also sozusagen meine Scheuklappen ganz weit aufgestellt und habe ein paar Bikes in die engere Auswahl genommen. Nun ist es ja so, dass die Bikes vermutlich nicht bei mir direkt im Dorf und in der Stadt stehen, sondern irgendwie ein bisschen weiter weg. Ich muss irgendwie erstmal Kontakt zum Verkäufer aufnehmen. Das wirst du jetzt ja auch schon ganz, ganz oft gemacht haben. Für mich ist die Situation komplett neu. Ich stehe da, ich sehe deine Telefonnummer. Wie soll ich das machen? Soll ich den anschreiben? Soll ich den anrufen? Aus deiner Erfahrung, was ist der bessere Weg? Was ist der zielgerichtetere Weg? Und vor allen Dingen, am Ende geht es ja um eine Besichtigung, aber welche Daten frage ich denn jetzt schon ab, damit ich vielleicht noch mal konkreter in meiner Entscheidungsfindung werden kann?
Ja, da kann ich aus meiner Lebenserfahrung nur sagen, Kommunikationsverhalten hat sich stark geändert. Die jungen Menschen texten eigentlich nur noch. Es ist für mich der falsche Weg. Also wenn ich eine Sache haben möchte, dann interessiert mich natürlich A, das Objekt, aber B, auch die Person dahinter. Ja. Weil diese Verbindung ist eine enge und eine relevante. Ne, wenn ich ein gutes Gefühl bei dem Verkäufer habe, dann kann ich auch davon ausgehen, dass er sein Fahrzeug ordentlich behandelt hat. So, also über Texten kann ich schnelle Informationen abfragen. Das passiert ganz gern mal, wenn du selber was verkaufst mit die Spruch, was schlechter Preis. Ja. Sowas einfach mal löschen und direkt ausblenken, Spam, einfach blockieren. Deswegen Kontaktaufnahme auf Augenhöhe. Das heißt, anrufen, höflich fragen, ist das Moped noch da? Ich habe Interesse, kannst du mir was so erzählen? Mhm. Dabei erfährst du schon sehr viel über einfach die Sprache, die Artikulierung, na, ist es ein Typen, mit dem kannst du, ist der sympathisch, ja oder nein? Ein Mensch, der sympathisch ist, mit dem mache ich dann auch gern Geschäfte, mit dem kann man diskutieren. Und wenn das jetzt so ist, dass man sagt, nö, das ist so ein gutes Gespräch, irgendwie, es passt alles, dann frage ich natürlich nach. Ich frage die Sachen nach, die nicht in der Anzeige stehen. Ich frage jetzt nicht, hat der Motorrad ABS? Nee. Wenn da ABS steht, dann gehe ich mal davon aus, dass es ABS hat, muss ich nicht fragen. Aber wenn da jetzt nicht drinsteht, sind alle Schlüssel dabei, muss ich fragen. Sind ja alle Schlüssel dabei? Ist Serviceheft dabei? Wann war das Motorrad in der letzten Inspektion? Wer hat die gemacht? Warst du das selber? War es der Händler? Gibt es eine Rechnung zu? Also wie gesagt, all das, was von Interesse ist und nicht in der Anzeige steht, abfragen.
Das heißt also, die Anzeige durchaus vorher mal gründlich durchlesen.
Was ja, kaufen ist Arbeit. Kaufen ist ein Prozess, um den ich mich kümmern muss. Also wenn ich nicht verarscht werden möchte, auf gut Deutsch, oder mich über den Tisch ziehen lassen möchte, dann muss ich mich vorbereiten. Ich muss die Anzeige lesen. Ich muss sie verstehen. Ich muss gucken, bevor ich anrufe oder mich melde, passt es für mich A vom Budget, B von dem, was ich möchte? Hat die Karre nicht zu viele Kilometer? Wenn da schon drin steht, vierte Hand, will ich sowas haben? Warum hatte das Fahrzeug vier Hände und so weiter? Also wenn diese Rahmenbedingungen passen, dann nehme ich Kontakt auf und dann frage ich die Sachen ab, die nicht drinstehen. Wenn die Antworten, die ich abfrage, zum Beispiel, wenn jetzt ein Tuning-Auspuff drauf ist, wenn die Antwort ist ja, also wenn ich frage, ist denn nur dieser Tuning-Auspuff dabei oder gibt es das Original auch noch? Wenn die Antwort positiv ist und das heißt, ja, Original ist noch dabei, dann ist es so ein Punkt, wo ich mir sage, okay, kann ich einen Haken dran machen, für einen TÜV kann ich im Ernstfall die Originaltüte drauf machen. Mhm. Ist die schon verbimmelt in irgendeiner Online-Plattform, dann habe ich im Ernstfall ein Problem bei der HU. Aber ne, genau das sind so Sachen, die man eben abfragen kann, bevor man hinfährt. Und wenn das passt, dann kann man auch hinfahren.
Nun gibt's ja bei den meisten Anzeigen, die man so findet, auf den Online-Portalen oder wo auch immer, gibt's ja schon mal einen Hinweis zum Preis. Ab und zu als VB für Verhandlungsbasis oder VHB oder ähnliches, ab und zu auch als Fixpreis. Du hast es ja vorhin schon mal so ganz süffisant anklingen lassen, was ist letzter Preis? Ist es sinnvoll, sowas schon beim ersten Gespräch irgendwie mitzuthematisieren? Oder macht man sowas dann wirklich erst, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht? Ich finde auch immer so,
das ist wirklich ein schwieriges Thema, ein Nervthema. Was ich immer mache, ist, wenn VHB oder VB für Verhandlungsbasis in der Annonce steht, dann ist es für mich völlig klar, der Preis steht mal da. Mhm. Beim Preisen ist immer so, man muss ein Gefühl dafür entwickeln, was denn gerade am Markt abgefragt ist. Und da sind wir wieder beim Vorthema. Ich muss Annoncen studieren. Mhm. Ich muss Annoncen verstehen. Und ich muss Annoncen taxieren können. Also das heißt, bleiben wir jetzt mal bei der R125, ein Moped von 2020 mit 15.000 Kilometern für 4.000 Euro ist im Verhältnis zu einem Motorrad von 2021 mit 12.000 Kilometern für 4.000 Euro zu teuer. Mhm. So, und wenn ich dieses Gefühl entwickelt habe, dann schaue ich mir diese Annoncen an, fahre dahin, gucke, wenn Festpreis da steht und denke mir so, der Festpreis ist okay, dann rede ich darüber nicht am Telefon, sondern das mache ich vor Ort. Und genauso bei VHB, das ist ein klarer Indikator, hier kann verhandelt werden, aber das mache ich nicht am Telefon, sondern ich gehe einfach davon aus, bei VHB das, was geht, und bei VB oder bei Festpreis muss man einfach vor Ort anhand des Zustands gucken. Und auch da habe ich so eine gewisse Faustregel, ähnlich der Fünftelregel. Wenn ich jetzt selber was verkaufe, dann habe ich ja für mich ein Preis, den ich erzielen möchte oder erzielen muss. In der Regel addieren Leute auf diesen privaten, was ist letzte Preis, auf diesen letzten Preis, addieren sie 10-20%. Also jetzt habe ich irgendwas, ein Moped, für das ich 1500 Euro haben möchte, dann addiere ich mal 20% drauf. Also biete ich das Fahrzeug für 1800 Euro an. 1800 Euro, sieht blöd aus, mache ich 1799. So. Jetzt kommt jemand, schaut sich das Motorrad an,
ja,
findet jetzt irgendwie zwei Sachen, die ihm nicht gefallen. Keine Ahnung, Griffgummi hat einen Riss oder einen riesen Kratzer an der Scheibe oder vielleicht habe ich dann doch eine Beule im Tank oder einen Kratzer, was auch immer. Dann verhandle ich um diese 20%, weil ich möchte ja meine 1500 Euro haben. Was passiert ist in der Regel, dass der Kollege mit den 1500 Euro nachher super zufrieden ist, weil er hat mich ja um 299 Euro gedrückt und ich bin super zufrieden, weil ich habe ja meine 1500 Euro bekommen. Und so muss man das Thema Verhandeln halt sehen. Man muss es mit Augenmaß machen. Es muss realistisch begründet sein und ich muss ein Gespür haben, was das Fahrzeug wert ist. Und das kriege ich nur, indem ich halt viele Anzeigen mir anschaue und eben evaluiere Kilometer zur Erstzulassung, zu Zustand, zu Preis. Und dann kannst du, wie gesagt, auch mit Augenmaß verhandeln. Aber grundsätzlich finde ich es absolut unhöflich, wenn ich inseriere und, sagen wir mal, jetzt für 3000 Euro was anbiete und mir einer sagt, du, ich komme sofort vorbei für 1500 Euro. Dann lege ich auf und lösche die Nummer, Punkt. Na, so möchte ich nicht behandelt werden.
Ja, ja.
Und so lasse ich mich auch nicht behandeln. Und deswegen verhandeln ja, über Preise am Telefon sprechen, mache ich nicht.
Aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp von dir, dass man einfach mal in sich reinhört und guckt, wie man es selbst gerne hätte oder wie man selbst behandelt werden möchte, auch bei diesem leidigen Thema Preis, weil am Ende des Tages läuft es ja bei alledem oft darauf hinaus und dass man sich dann halt fragt, hey, wie würde ich mich wohlfühlen, wie muss der andere sich wohlfühlen halt, und wenn man das dann halt so als Maßstab nimmt, dann kommt man, glaube ich, immer zu einer ganz guten Lösung halt bei dem Ganzen.
Genau, vorausgesetzt, dass das Fahrzeug so ist, dass ich es haben möchte.
Genau, ja, also natürlich.
Es gibt Leute, die können mit einer kleinen Beule im Tank leben, die können dann gut verhandeln, sagen, du, Beule rausziehen, Smart Repair ist nicht möglich oder würde 200 Euro kosten, dann kannst du die 200 Euro ansetzen irgendwo. Wenn du Glück hast, einigst du dich bei der Hälfte. Wenn du noch mehr Glück hast, dann sagt er, ja, dann machen wir noch 200 runter vom Preis. Aber andere Leute, die sagen halt, nee, Beule im Tank habe ich keinen Bock drauf, ich möchte es nicht repariert haben, ich gucke nach einem anderen Motorrad, weil sie halt einfach sagen, nee, das Ding ist halt irgendwo schon mal hingefallen oder keine Ahnung was.
Mhm.
Ja. Aber ich denke, dieses, deswegen sage ich auch, mit den Leuten sprechen und nicht texten, ne? Du musst eine Verbindung zum Verkäufer aufbauen. Und in dem Moment, wo man sich sympathisch ist, sind auch wirklich viele Sachen möglich. Also und passieren auch wirklich teilweise schöne Sachen, wo man einfach sagt, nee, hier, wenn jetzt der alte Knaudel was verkauft, sagt, ah, kommt, der Junge ist so sympathisch, kommt, dann nimm mit einfach mit für 1300 oder was auch immer. Also da passieren schon Sachen, wenn man sich sympathisch ist. Ja. Das geht nur über Sprechen.
Sehr gut. So, sind wir schon einen Schritt weiter. Ich habe halt quasi den Telefonhörer geschwungen. Ich habe alle deine Tipps bisher inhaliert. Ich habe sie beachtet. Ich bin soweit. Der Termin steht ins Haus. Was muss ich denn jetzt für diesen Termin überhaupt mitbringen? Außer im Zweifel natürlich Cash in a Tash, wenn du so willst, oder per PayPal bezahlen können oder Blitzüberweisung etc. Was muss ich noch mitbringen?
Ja, es gibt ja den Spruch, man geht nicht mit einem Messer zu einer Schießerei. Das heißt, bereite dich vor. Und ich habe da auch eine Grundregel, die da heißt, geh nie hungrig einkaufen. Es ist egal, ob Lebensmittel oder Fahrzeuge. Also wenn du jetzt deine, um wieder bei der Yamaha zu bleiben, du siehst jetzt deine schwarze R125, sie ist ums Eck, der Typ ist sympathisch am Telefon, du willst das Ding haben. Du juckst schon, ne? Die Kohle, die du willst ja haben. Das ist genau der falsche Weg. Du musst cool bleiben und ganz entspannt dahingehen. Es gibt ganz viele R125. Es kann die werden, es muss sie aber nicht werden. Und wenn du mit diesem Grundsatz reingehst, wenn du cool bleibst, dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Also nie hungrig kaufen, nie gierig werden, sondern immer Hirn einschalten. Das ist wirklich extrem wichtig. Und vor allem sollte man sich vor einer Besichtigung, das ist genauso wichtig, einen Plan machen. Plan heißt für mich, besagtes, vorher schon angesprochenes Studium von mehreren Anzeigen. Wie viel kostet ein Motorrad mit, in welchem Zustand, mit welchen Kilometern? Dann, ganz klar, lest Motorrad, Leute. Wir machen zwar nicht 100% 125er, aber informiert euch in Fachmedien oder in Foren über euer Fahrzeug. Guckt euch um, was für Menge haben die Fahrzeuge, was geht öfter mal kaputt. Dass ihr einfach eine Liste habt, die ihr abprüfen könnt. Dass ihr wisst, okay, Baujahr 2017 waren öfter mal die Kühler undicht. Vielleicht gab es ja eine Rückrufaktion. Ja. In irgendeinem Forum werdet ihr das finden. Dann geht er zum Verkäufer und sagt, wurde Rückrufaktion durchgeführt. Wenn er die Frage nicht beantworten kann, sind wir wieder im Bereich Leave it, also nicht kaufen oder verhandeln. Ja. Verhandeln im Ernstfall einen neuen Kühler raus. Genau, also das sind schon mal zwei Dinge. Nicht hungrig, nicht gierig und vorbereiten. Das Dritte, und vor allem, wenn man das zum ersten oder zweiten Mal macht, sich ein Fahrzeug kaufen, nie alleine. Nie alleine. Ich rede sehr gerne, ich rede sehr viel. Und wenn ich ein Sach verkaufe, dann kann ich dich zulabern. Und immer, wenn ich dich zulabere.
Ich wollte den Staubsauger doch gar nicht haben.
Genau, dann bist du abgelenkt.
Ja.
Und Ablenkung ist nicht gut beim Kauf. Das heißt, wenn du zu zweit bist, dann kannst du dich jetzt als potenzieller Interessent, kannst du dich vom Verkäufer im Ernstfall zulabern lassen, aber dein Backup, also entweder dein Kumpel, der Vater vom Kumpel, der Schwiegervater, der Bruder, wer auch immer sich mit Motorrädern auskennt, der kann ganz in Ruhe mit einer selbst mitgebrachten Taschenlampe das Moped einfach mal angucken. Mhm. So, deswegen nicht alleine vorbereitet und dann eben vorbereitet sein, was am Fahrzeug spezifisch sein könnte. Ansonsten eine Checkliste mitnehmen, was alles zu kontrollieren ist. Das sind zum Beispiel Radlager kontrollieren, kannst du nur zu zweit machen. Ne? Mhm. Das Ding über den Ständer ziehen, dass der Radlager, Lenkkopflager vorne checken kannst. Auch Schwingenlager muss immer zu zweit sein, wenn das Fahrzeug über den Ständer ziehst. Einer muss halten, der andere muss prüfen. Deswegen ist eine zweite Person immer angeraten. Genau, ansonsten, wie gesagt, Taschenlampe und
Führerschein.
Führerschein für eine Probefahrt wäre in dem Fall auch nicht schlecht.
Ja.
Und genau, dann mal frank und frei ins Werk gehen und das Moped mal anschauen.
Okay, wir nähern uns jetzt immer weiter natürlich dem Kauf und dem, was wir noch alles beachten müssen, aber wir wollen noch mehr von dir erfahren, Rob. Du wärst ja quasi schon qua Geburt Motorrad und hast garantiert in deiner ganzen motorradaktiven Zeit schon manchen Top und manchen Flop erlebt. Nun wollen wir jetzt von dir mal wissen, so, schütt mal dein Nähkästchen aus, dein Top deiner Motorradkarriere, wo du sagst, ey, das war echt, jetzt außer natürlich die Dakar-Karre, das haben wir jetzt schon mal abgefeiert, ganz zu Anfang, also ein anderes Ding, wo du sagst, das hat sich forever in meinem Gehirn eingebrannt. Und natürlich das Ding, wo du gesagt hast, wäre ich mal an diesem Tag nicht aufgestanden. Das hätte vieles erspart.
Ja, es ist in der Tat so, dass mein persönliches Top tatsächlich das persönliche Top ist. Also diese zwei Tage auf diesem Wüstenrenner waren wirklich prägend. Das war das Beste, was ich jemals auf dem Motorrad erlebt habe. Und auch wenn man das vergleicht, ich war in der glücklichen Situation, Werks-Rennfahrzeuge, World Superbike zu fahren, MotoGP-Fahrzeuge zu fahren. Das waren alles wirklich Luftnummern. Also ich habe diese Termine gehasst. Ihr werdet mich jetzt nicht verstehen. Ihr werdet denken, oh, aber wie blöd ist denn der? Der kann hier vom damals Nicky Hayden und Dani Pedrosa die Hondas fahren. Nee, das war nicht cool. Das war einfach nicht cool. Das war ein Arbeitstermin und diese KTM-Nummer, zwei Tage dieses Motorrad kennenlernen, verstehen und dann richtig bewegen können, das war mein Highlight. Flop hat auch ein bisschen was mit Rennstrecke zu tun. Und zwar hatte ich damals, das war so 2001, meine ich, oder war es sogar 2000, hatte ich frisch bei PS angefangen und war davor im Rollerrennsport aktiv. Also wir sind mit so wilden 70ern durch die Gegend geballert. Und dann hieß es, ah ja, der Triumph macht da so ein Triumph-Cup in Oschersleben, hier der Jungspund soll mal hin. Dann habe ich also so eine furchtbare TT600 eingeladen, hatte dann noch einen Satz Straßenreifen dabei und bin dann also als junger Greenhorn nach Oschersleben, kam da an. Ey, ich hatte nichts dabei, ich hatte Werkzeuge dabei zum Reifenwechseln, das war's. Ich hatte kein Vorzelt, ich hatte keine Box, ich hatte einfach nichts. Und es hat das ganze Wochenende geschifft. Und entsprechend hieß dann irgendwann, also genau, ich hatte noch Klebeband dabei, um Spiegel und Blinker abzukleben und Scheinwerfer, das war's. Und dann ging's halt los mit Trainings und da irgendwie in diesem Cup rumfahren und das war ein absolutes Desaster. Ne? Also man muss dazu sagen, im Starterfeld, da waren auch so alte Knaudel dabei, die sind Sound of Single gefahren und Bot damals in den 90ern. Das waren Typen, die Also die sind quasi einbeinig aufs Moped und blind durch die Gegend geballert. Also harte Kerle. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin irgendwo so im hinteren Drittel losgefahren und im hinteren Drittel angekommen und habe dann irgendwie gedacht, so, das war jetzt echt ein scheiß Auftritt für den PS-Redakteur. Und also wenn ich diesen Tag unvergessen oder vergessen machen könnte, dann würde ich da den Coin einwerfen und sagen, komm, blank, raus damit, weg damit.
Okay, danke für diese Einblicke. Also man sieht auch, ein Ex-PS-Redakteur und heutiger Serviceleiter hatte ganz menschliche Motorerlebnisse jenseits von MotoGP-Karrenfahren. Jetzt stehen wir vor unserer super ausgesuchten 125er, sind bei dem Termin vor Ort und das ist vorhin schon angesprochen. Wenn ich nicht selbst Bescheid weiß, vielleicht noch jemand aus der Verwandtschaft, einen Freund, Bekannten mitnehmen, der das Bike dann mit mir zusammen checken kann. Aber jetzt sag mir doch einfach mal, wie erkenne ich denn bei so einer 125er, ob sich jemand gut um das Bike gekümmert hat? Wie kann ich den Pflegezustand wirklich, sag ich mal, verlässlich beurteilen? Woran mache ich das fest?
Ja, das ist kein einfaches Thema, weil egal ob jetzt 125er oder großes Motorrad, es gibt halt sogenannte Blender. Das sind Karren, die sind jahrelang irgendwie halt gefahren worden und werden dann genau zum Verkauf halt aufbereitet. Es gibt aber trotzdem so ein paar Ecken, wo sich viele Motorradfahrer schwer tun, vor allem auch junge Motorradfahrer. Das ist zum Beispiel das Thema Kette. Mhm. Also, wenn du an ein gebrauchtes Motorrad rankommst, schau dir die Kette an. Wenn du siehst, die hängt auf 7:30, hat steife Glieder, ist schlecht geschmiert oder ist einfach nur zugekleistert mit Kettenspray, dann meinst du, der Vorbesitzer war entweder schlampig oder hatte keine Ahnung. Und dann müssen die Alarmglocken schon läuten. Also Thema Kettenspannung ist kein einfaches, obwohl es sich profan anhört, aber am Pflegezustand einer Kette kann man schon ableiten, wie sich die Person ums Fahrzeug gekümmert hat. Dann sind wir natürlich bei der visuellen Betrachtung des Fahrzeugs. Schau in Ecken rein, wo du schlecht hinkommst. Zum Beispiel war jetzt neulich der Sohn vom Freund da, der Finn, mit seiner Duke 125. Das Ding sah aus wie geleckt. Dann guckst du Richtung Federbein, das da ja einigermaßen in der Rotationsrichtung vom Hinterrad liegt. Das war einmal drüber gewischt, aber du hast gesehen, das Federbein wurde nie richtig geputzt. Mhm. Ja, dann denkst du so, okay, Finn ist so ein Halbguter sozusagen, ne, weil gerade in den Ecken, wo ich halt dann tatsächlich ein bisschen Aufwand, also vor allem zeitlichen Aufwand brauche, die sauber zu machen, da wird halt immer gespart. So, und ne, Federbein putzen ist wirklich ätzend, aber es gibt auch Mittel und Wege, das zu machen. Und da siehst du halt, wenn ein Federbein tiptop aussieht, dann ist es ein gepflegtes Fahrzeug. Ne, was auch ganz gerne mal hilft oder was einfach zu bewerkstelligen ist, mach doch mal die Sitzbank runter. Wenn die Karre außen glänzt und du machst die Sitzbank runter und drunter sind Spinnweben und Sand und Dreck und egal was alles, dann weißt du, verkaufsgeputzt. Das Moped sah in der Regel so aus wie unter der Sitzbank. Mhm. Wenn es aber auch unter der Sitzbank ordentlich ist, dann weißt du, der hat ordentlich und gut geputzt, entweder für den Verkauf oder es war schon immer so. Aber er hat sich zumindest wirklich Mühe gegeben, das Fahrzeug so aufzubereiten, dass du es auf dem Stand halten kannst. Genau, Kette war man schon. In dunkle Ecken gucken waren wir auch. Ansonsten sind es so Geschichten wie gängig sind Hebel zum Beispiel. Ne? Also ich habe jetzt gerade selber so eine kleine MSX 125, so eine Honda Grom, mit der ich hier durch Stuttgart fahre. Und da merke ich einfach, wenn ich den Bremshebel ziehe, dass der jetzt so ein bisschen ein ruckeliges Gefühl macht. Also sprich, das ist nicht die Bremse, sondern das ist der Weg des Hebels in der Armatur.
Ja.
Und da fehlt einfach Fett. Ich muss da jetzt wieder ein bisschen Fettspray reinmachen, dann läuft er wieder geschmeidig. Und das ist so diese haptische Ebene. Guck das Motorrad an und dann fass es an. Mhm. Ist der Gasgriff leichtgängig? Ah, okay. Ist der Bremshebel, wie ich jetzt gesagt habe, ist der mit dem Widerstand behaftet oder läuft er so wie beim Fahrschulmotorrad, auf
oder
dem ich neulich
quietscht es irgendwo?
Genau, Kupplungszüge hast du ja ganz oft noch an den 125ern. Ist die Kupplung so leichtgängig wie bei der Fahrschule? Wenn nicht, dann ist es auch ein Indikator dafür, vor allem dann mit einer fortgeschrittenen Kilometerlaufleistung, ich sage jetzt mal über 15.000, dass der Kupplungszug nicht mehr so frisch ist wie früher, dass das Motorrad vielleicht öfter draußen stand, dass ich da aber demnächst vielleicht mal für 30 € einen neuen Kupplungszug setzen muss selber oder halt plus Mechanikerzeit dann für 80 € beim Händler einbauen lassen muss. Ne? Und Genau, das sind halt diese optischen und auch haptischen Faktoren, die da bei der Besichtigung mit reinspielen und die haben schon einen guten Indikator einfach geben, ist das Fahrzeug gepflegt oder nicht. Was auch hilft, ist so ein Blick, weil wir bei den dunklen Ecken waren, mal auf den Kühler gucken. Na, hängt dem Kühler noch der Siff von den letzten 30 ja. Jahren, hängen da 50 tote Motten drin oder ja. nicht. Na, auch da merkst du dann, wenn das Ding vollgeballert ist mit Bitumen, mit Kieseln, mit Fliegen, dann ist das Ding zumindest vorne noch nie mit dem Dampfstrahler behandelt worden. Ja. Dampfstrahler selber ist jetzt nicht immer super, weil auch Radlager dadurch ganz gerne mal kaputt gehen, aber ein Dampfstrahler ist ein probates Mittel, ein Fahrzeug vorzureinigen, um danach dann eben richtig ranzugehen. So, und wenn du am Kühler schon siehst, da hängt nur der halbe Maus drin, dann weißt du, jo, können wir drüber reden. Sind wir wieder beim Thema Preis.
Genau, wir sind wieder beim Thema Preis. Ein wichtiges Thema in Sachen Preis nachher ist natürlich auch Sturz- und Unfallschäden. Da redet natürlich keiner gerne drüber. Hm. Ich denke mal, aus deiner Zeit als PS-Redakteur und so weiter, weißt du, wie Sturz- und Unfallschäden aussehen?
Wird mir jetzt was unterstellt.
Nein, ich kann ja nachher nochmal unser Archiv reingucken und die besten Bilder von Rob raussuchen,
ein
die wir so haben. Ich glaube, das möchte er nicht. Von daher lassen wir den Satz einfach mal so stehen. Nein, natürlich ist es so, wie gesagt, keiner redet gerne darüber. Vielleicht sagt der Verkäufer auch nicht sofort. Habe ich denn Möglichkeiten am Motorrad, was ich mir angucke, an der 125er, irgendwie festzustellen, ob die schon mal gelegen hat und wie? Das ist dann noch viel schwieriger. Kann ich denn unterscheiden, ob es ein harmloser Umfaller war, was, glaube ich, jedem schon mal passiert ist, beim Tanken vergessen, Seitenständer rauszuklappen oder sowas, oder ob sie wirklich halt einfach beim Crash gerutscht über den Asphalt also, ja. gerutscht ist?
Ja, das ist auch ein relativ schwieriges Thema. Da ist man auch, ich sage mal, im hohen Alter mit dem Reifegrad von 72 gebrauchten Fahrzeugen noch nicht ganz raus. Nee, aber es gibt natürlich auch hier wieder Indikatoren und ganz klar muss man sich einfach überlegen, was passiert, wenn ein Motorrad umfällt. Wir reden jetzt einfach von im Stand umfallen.
Ja.
Oder ich sage, ja, an der Tanke, weißt du, du hältst an, du bist mit dem Fuß auf dem Dieselfleck, zack, das Ding liegt auf der linken Seite. So. Welche Teile haben Bodenkontakt? In der Regel, wenn wir jetzt von vorn nach hinten arbeiten, dann ist es das Lenkeraußengewicht am Lenkerstummel, es ist der Kupplungshebel, wenn es jetzt nach links fällt, es ist die Fußraste links, es ist die Sozius-Fußraste und wenn du Pech hast, ist es auch das Heckbürzel. So, diese Sachen angucken. Wenn ich da überall eine Punktierung habe, dann ist es völlig klar, das Ding ist schon mal umgefallen. Okay. Ist aber nicht schlimm, weil es ist nur im Stand links umgefallen. So, wenn ich jetzt an ein Motorrad rankomme, das ganz viele wilde Aufkleber drauf hat, das ein Zubehörauspuff drauf hat, das Zubehörrasten drauf hat, das irgendwelche Carbon-Schonerchen überm Rahmen hat oder komischerweise hinten an der Schwinge einen großen Reifenhersteller-Aufkleber hat oder solche Geschichten, wo neue Kupplungshebel oder neue Bremshebel drauf sind, dann muss ich wirklich ganz genau hingucken, weil unter einem Kleber kann sehr gut ein Kratzer sein.
Ja.
Neue Kupplungs- oder neue Hebel, um es auf der rechten Seite zu machen, neuer Bremshebel, neue Fußraste, sind super schnell getauscht, sind auch günstig zu kriegen. Das heißt, Achtung, hier kann getauscht worden sein, nicht weil es geiler aussieht, sondern weil es kaputt gegangen ist. Neuer Auspuff genauso. Neuer Auspuff.
Das ist dann der Faktor, wie du vorhin schon gesagt hast, gibt es den Originalauspuff noch und wie sieht dann der Originalauspuff
genau,
aus?
Genau, genau. Dass man da einfach wirklich auch schaut, okay, was ist schnell getauscht? Ist es ein Indikator, dass das Motorrad gelegen hat oder nicht? So, jetzt haben wir von Umfallen linksrum gesprochen und wir haben grundsätzlich von rechts mal gesprochen. Wenn ein Fahrzeug rutscht, dann heißt es, es war ein Unfall. Das ist für mich kein Umfaller mehr, sondern ein Unfall mit Rutschen. So, dann muss ich natürlich gucken, was passiert beim Rutschen. Punkt eins ist, die gleichen Bauteile des Fahrzeugs haben Kontakt zum Boden, wie auf der linken Seite. In dem Fall kommt rechts dann meistens noch der Auspuff dazu. Ich muss dann wirklich auch wieder in die dunklen Ecken schauen und da sind wir dann in dem Fall vorne am Lenkkopf. Da deswegen auch Taschenlampe, deswegen immer von unten, wenn es geht oder wenn keine Verkleidung dran ist, von oben auf den Lenkkopf gucken. Jedes Motorrad hat oberhalb von der unteren Gabelbrücke den sogenannten Lenkkopfanschlag oder Lenkanschlag. Das ist entweder ein aufgeschweißtes Blech bei einem Stahlrahmen oder es sind angegossene Aluminium. Teile an der unteren Gabelbrücke, die wiederum ein Widerlager am Rahmen haben. Und diese Sachen muss ich anschauen. Ist an der Gabelbrücke der Anschlag abgebrochen? Dann weiß ich, das Motorrad hatte einen kräftigen Einschlag. Wenn es ein Stahlrahmen ist mit dem aufgeschweißten Lenkanschlag, muss ich gucken, ist der gerade Ja oder nein? Ist der Lack noch drauf? Ja oder nein? Ist so viel Lack abgeplatzt, dass er schon mal zurückgebogen wurde? Ja oder nein? Ist die Schweißnaht in Ordnung? Ja oder nein? Und deswegen, da sind wir beim Punkt von vorher, nicht alleine als Neuling ein Fahrzeug kaufen. Mhm. Immer einen alten Hasen mitnehmen. Nächste Geschichte ist zum Beispiel ein Kühler. Wenn jetzt ein Moped mal rutscht und es wurde dann ordentlich in Stand gesetzt, ist es auch noch kein Ausschlusskriterium. Es ist dann einfach nur ein Unfallmotorrad und es muss preislich berücksichtigt sein. So, wenn ich jetzt vor sowas stehe oder wenn der Verkäufer sagt, nee, ich bin damit hingefallen, ich habe aber alles repariert, dann dringend auf den Kühler gucken. Weil Kühler ist unsichtbar, wenn du davor stehst. Kühler ist teuer zu ersetzen. Und wenn jetzt im besten Fall, wenn der Verkäufer Glück hatte, das Fahrzeug vollkaskoversichert war, dann hat er seinen Selbstbehalt bezahlt und den holt er sich zurück, indem er nachher den Kühler zum Beispiel nicht reparieren lässt. Also Kühler angucken. Sind da irgendwelche seitlichen Kratzer drauf? Ja oder nein? Wenn ja, kann man sagen, hey Jung, klar, es ist repariert, aber es ist nicht 100% repariert. Sind wir wieder beim Thema, will ich es noch haben oder drücke ich einen Preis? So, ansonsten, ja, muss man halt einfach wirklich schauen. Man kann auch noch an den Felgen gucken, haben die leichte Kratzer, ja oder nein. Und dann weiß man relativ genau, wo man steht.
Nun hast du ja gerade schon mal den Verkäufer angesprochen. Weißt du das eigentlich genauer? Wie sieht's denn da aus? Bin ich verpflichtet als Verkäufer, auf mir bekannte Sturzschäden hinzuweisen oder darf ich das im Gespräch auch ignorieren?
Ja, das ist eine Frage, da habe ich gerade eben nochmal drüber nachgedacht. Und nachdem wir hier in dem Podcast sind und nicht in der Rechtsberatung, möchte ich das jetzt offen halten. Also wenn du jetzt einen gängigen Vordruck eines Kaufvertrages im Internet dir ausdruckst, also nennen wir jetzt mal mobile.de, die sowas anbieten, oder der ADAC, dann wird bei der Frage Unfallschäden mittlerweile ganz klar darauf hingewiesen, hatte das Fahrzeug oder ist das Fahrzeug unfallfrei während der Haltedauer. Also die Aussage Unfallfreiheit bezieht sich explizit auf die Dauer, die der Verkäufer das Fahrzeug hatte. Wenn ich jetzt ein Unfallauto oder Unfallmotorrad kaufe, ich selber keinen Unfall hatte,
dann ist es während der Haltezeit.
Dann ist es während meiner Haltezeit unfallfrei gewesen. Also für den Käufer heißt es, wenn er explizit fragt, und so leite ich das jetzt ab, wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung, das ist mein Bauchgefühl. Mhm. Wenn ich jetzt den Verkäufer frage, hattest du damit einen Unfall, ja oder nein? Und er sagt nein. Und ich fahre das Ding zum Händler, weil es sich irgendwie komisch anfühlt oder einfach nur, weil ich einen Ölwechsel machen lassen möchte. Mhm. Und er sagt, hey, der Kühler ist total krumm, das Ding hatte mal einen fetten Unfall, dann wurde ich angelogen. Dann kann ich zu dem Verkäufer hingehen und sagen, hey, du hast mich angelogen, du hast gesagt, du hattest keinen Unfall. Dann kann der Verkäufer natürlich sagen, ja, ich hatte den ja auch nicht. So, aber wie es dann juristisch weitergeht, möchte ich jetzt keine Aussage zu treffen, bin ich nicht...
Ist natürlich dann irgendwann bei Gebrauchfahrzeugen auch schwierig nachzuweisen, halt, wo das dann gewesen sein könnte. Also so ein gewisses Rechtsrisiko schwingt immer mit. Aber wie du sagst, für die Haltezeit sozusagen muss der Verkäufer eigentlich schon mal auf Nachfrage mindestens oder im Kaufvertrag eine Auskunft dalassen, wie weit die belastbar ist, ist natürlich dann nachher schwierig.
Was da auch immer hilft, du bekommst ja die Fahrzeugpapiere mit. Also was mich auch immer ein bisschen stutzig macht, ist, wenn ich jetzt ein Fahrzeug bekomme, wo oder mich dafür interessiere, wo im Brief, sagen wir mal, 4, 5 Vorbesitzer schon eingetragen sind und ich bekomme nur den aktuellen Brief in die Hand. So, dann frage ich mich, warum. In dem Brief ist immer noch die Adresse hinterlegt von den Vorhaltern.
Ja.
Und wenn ich jetzt nicht schauen kann, wer die Vorhalter waren, habe ich auch keine Chance, einen von diesen Menschen mal zu kontaktieren. So, gibt mir jetzt einer alle Briefe des Fahrzeugs mit, dann sehe ich, okay, 5 Halter. Das war von Benjamin über die Petra, über den Hassan, über den Klaus bis zu ihm. Kann ich die alle recherchieren? Kann ich im Ernstfall anrufen, hattest du den Unfall oder wer hatte den Unfall? Dann ist das für mich eine Geschichte, die vertrauenserweckend ist. Also die mir schon sagt, nee, das ist alles okay, da möchte einer jetzt nichts verheimlichen. Ein Fahrzeugbrief ist ein Dokument, das wirfst du eigentlich nicht weg. Deswegen sollte auch das alte Zeug eigentlich immer dabei sein. Inwieweit es jetzt dir weiterhilft bei einem Unfallschaden, wie gesagt, diese juristische Kompetenz maße ich mir nicht an. Ist aber auch wieder ein Argument für Leute, die sich nicht sicher sind, beim Händler zu kaufen. Weil beim Verkauf von gewerblich an privat hast du einfach andere Spielregeln. Und wie gesagt, ein Händler lebt auch von seinem Ruf. Und ja, wenn er dir eine krumme Karre anbietet und nicht zurücknimmt, dann ist es auch eine Geschichte, die man öffentlich machen kann oder wo man dann letztendlich juristisch auch gegen vorgehen kann.
Und gehen wir trotzdem mal davon aus, irgendwie mein Traumbike ist in einem guten Pflegezustand. Mein Traumbike hat keine Sturz- oder Unfallspuren, also fühlt sich wirklich alles, so dieses Vertrauensverhältnis, das man so angestrebt hat, was du gesagt hast, alles fühlt sich richtig gut an. Kann ich doch jetzt eigentlich direkt mitnehmen oder soll ich noch eine Probefahrt machen? Was meinst du, Probefahrt wichtig? Und was erkenne ich denn auf einer Probefahrt, was ich im Stand nicht sehen kann oder was ich nicht erkannt haben könnte?
Gut, auch da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Ne? Du hast eine optische Prüfung und eine haptische Prüfung. Und Haptik heißt jetzt, wie gesagt, erstmal Hebel. Mhm. Also deine Schnittstelle zum Motorrad ist Sitzbank, die Hebel oben und die Pedale unten. So, immer eine Probefahrt machen, weil wenn du das erste Mal, und da bleiben wir jetzt wieder bei der R125, wenn du das erste Mal auf einer R125 hockst, dann kann das auf einer Messe total cool sein. Aber es kann schon nach 10 Minuten nerven. Mhm. So, deswegen Probefahrt machen, passt das Motorrad überhaupt zu mir? Sitze ich gut drauf? Sind nicht vielleicht doch meine Füße, also meine Beine zu lang oder sind vielleicht meine Füße zu groß, komme ich nicht unter den Schalthebel? Ne, dann hast du das Thema, wie ist der Druckpunkt von der Kupplung? Fühlt sich das gut an? Auch wieder abhängig von Kilometern. Wenn das Ding jetzt 25.000 runter hat, trennt die Kupplung überhaupt noch richtig? Oder ist das Ding schon durch? Ne, wie schaltet das Getriebe? Kriege ich die Gänge gut rein oder nicht? Komme ich aus den Gängen wieder in Leerlauf rein? Das sind alles so Geschichten, die wichtig sind, um ein Gefühl für das Fahrzeug aufzubauen und sich vor allem die Frage zu stellen, will ich das haben? Ne, die Optik ist das eine. Traummoped steht da, boah, geil, sieht cool aus, ist super geputzt, nee, Kette ist neu, ah, Serviceheft tipptopp, alles gut, aber fühlt sich's denn auch gut an? Mhm. Ne, weil Motorradfahren ist eine emotionale Geschichte und sitze ich gut drauf, fühlt sich's gut an. Wenn das passt, dann nehmen, aber erstmal prüfen. Mhm. Deswegen immer eine Probefahrt machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas verkaufe, dann mache ich es einfach so, ich sage den Leuten, kennt euch aus, ja, nein, lasst ein Perso da, fahrt eine Stunde. Weil wenn du nach einer Stunde zurückkommst, meine Stunde ist jetzt zu lang, aber wenn jetzt einer eine halbe Stunde im Motorrad gefahren ist, zurückkommt und sich dafür entscheidet, dann hat er in meinen Augen nachher keine Ausrede mehr. Zu sagen, ah ja, im Übrigen, Kupplung, Getriebe ist kaputt. Also, nee, du bist eine halbe Stunde mit gefahren. Ja. Da waren locker 50 Schaltvorgänge, 100 Schaltvorgänge mit involviert. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich habe es nicht gewusst und du hast nicht gespürt. Also über was reden wir? So, deswegen immer eine Probefahrt machen. Und wenn das Gefühl passt, wenn der Rest passt, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter.
Also auch dann von dir aus der Rat, auch als Verkäufer sozusagen, um dieses Vertrauensverhältnis zu bestärken, auch diese Probefahrt anbieten, auch vielleicht nicht sagen, mehr 5 Minuten einmal im Block, sondern vielleicht ein bisschen länger, um nachher einfach auch in strittigen Situationen etwas mehr Argumente auf der eigenen Hand zu haben.
Halt. Ja, und letztendlich, wir waren vorher bei dem Stichwort Fair Deal, ne? Also gib dem Kunden, dem potenziellen Käufer, gib ihm auch die Möglichkeit, überhaupt eine Verbindung aufzubauen zu dem Fahrzeug. Und es geht nicht in 5 Minuten 3 Kilometer am Block. Da kannst du abprüfen, Getriebe tut, Bremse tut. Aber du kannst ihm nicht die Chance geben, ob er letztendlich damit klarkommt. Ne? Ja. Er kann nicht irgendwo einen U-Turn in einer engen Straße machen. Er kann eigentlich immer nur links abbiegen, einmal im Kreis rum. Und ich finde, so eine halbe Stunde ist schon lang, aber das ist so einfach eine Nummer, wo man nachher auch keine Ausreden mehr hat und wo man vor allem als Käufer sich auch dann ganz klar als Auftrag klar machen sollte, will ich es oder will ich es nicht. Und man muss sich dann auch wirklich klar sein, wenn ich es möchte, dann habe ich es zu dem Zeitpunkt der Entscheidung auch gewollt. Und was dann im Nachgang kommt, muss ich auch meine eigene Kappe nehmen, ein Stück weit. Ja. Außer es ist halt tatsächlich ein bösartiger Betrug, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, ne?
Trotzdem jetzt, du hast es gerade schon gesagt, wie ein perfekter Übergang. Fair Deal. Moped Guy, Probefahrt Guy, mein Herz hüpft vor Freude. Dennoch will ich ja vielleicht nochmal 100 Euro irgendwie runterhandeln, obwohl eigentlich alles auf den ersten Blick ziemlich cool aussieht. Dann hast du ja schon ziemlich viele Motorräder gekauft. Wo gibt's da Optionen ohne dass man dem anderen jetzt, sage ich mal, voll in die Seite reinfährt, vielleicht nochmal ein bisschen was rauszuleiern. Auf welche Aspekte sollte man da achten?
Ja, indem wir das, was wir gerade eben gesprochen haben, so ein bisschen zusammenfassen. Also hast du optische Mängel am Fahrzeug entdeckt? Also sprich der berühmte Kratzer, der dem Vorbesitzer nicht aufgefallen ist oder der sich damit arrangiert hat. Wie ist der Zustand von den Reifen? Wann ist die nächste Hauptuntersuchung fällig? Wie sieht es um die Kette aus? Wie gesagt, wie fühlt sich so eine Kupplung an? Ist da vielleicht der Kupplungszug demnächst fällig? Und dann gerade beim Thema Zubehör ist es wichtig, hat das ganze Kruscht auch eine ABE oder eine EG-Betriebserlaubnis, weil ansonsten habe ich ein Riesenproblem dann TÜV und wenn mir da Sachen auffallen, also wenn mir jetzt im schlimmsten Fall auffällt, der Kühler ist tatsächlich krumm, weil das Fahrzeug mal einen Unfall hatte, der Rest wurde aber super repariert, dann setze ich da an und sage, du, der Kühler ist krumm, der wurde mechanisch verformt. Das muss nicht heißen, dass der noch 100 Jahre hält. Und wenn er nicht hält, dann muss ich ihn ersetzen. Also versuche ich da anzusetzen, also bei objektiven Geschichten. Ne? Und dann halt auch mit Augenmaß. Also wenn jetzt die Reifen eckig sind und es wird in der Anzeige nicht beschrieben, dann gehe ich natürlich hin und sage, du, pass auf, Reifen müssen neu drauf. Sind wir jetzt Pi mal Auge bei einer 125er, einfach mal stumpf bei 200 € plus Montage. Mhm. Das ist ein Kostenfaktor, den ich nicht in meiner Fünftelung drin habe. Ja. Also im Ernstfall nicht drin habe. Deswegen muss ich es irgendwie gucken, dass ich es raushandle. Und wie gesagt, das Wichtigste ist da in meinen Augen mit Augenmaß. Ich kann da aus meinem privaten Umfeld eine Geschichte noch, eine kleine Anekdote noch einstreuen, die ich total unverschämt fand. Da geht es um einen Kumpel, der ein Schweinegeld verdient und der von einem alten Mann eine Suzuki Wanwan gekauft hat.
Ja, okay.
Und er wollte die in weiß haben. Die Wanwan war aber rot. Und dann ist er zu dem alten Mann hin und sagt, du, ist alles super. Der Preis ist auch okay, aber ich will eine weiße haben. Was macht man jetzt? Dann denke ich mir, du, wenn du eine weiße willst, warum guckst du dir eine rote an?
Ja.
Aber die Dreistigkeit war, dass dieser sonst wirklich nette Mensch das dadurch geschafft hat, diesen alten Mann so weich zu kochen, dass er das Ding dann, keine Ahnung, 400 € billiger bekommen hat, weil es dann doch nicht weiß, was nicht die Wunschfarbe hatte. Und sowas finde ich dreist, sowas finde ich unverschämt. Und sowas würde ich selber privat niemals machen. Ne? Und wenn man solche Sachen nicht macht, sondern wenn man objektiv argumentiert um Themen, die auch tatsächlich da sind, dann wird man auch bei einem Verkäufer, der eben entsprechend budgetiert hat, seinen Kaufpreis auch entsprechend so angegeben hat, wie er mit klarkommt, so wird man zu einer Lösung kommen, die für beide in Ordnung ist. Der eine freut sich, wie gesagt, dass er 300 € runtergehandelt hat oder die berühmten 2,99 und der andere freut sich, dass er dann doch seine 1.500 € ja. fürs Fahrzeug bekommen hat.
Nun sind wir uns einig, Moped gehört mir, ist aber noch auf den sozusagen Verkäufer, auf den Vorbesitzer zugelassen. Ist jetzt ja nicht mein Kennzeichen. Gibt es eine Regelung, wie schnell ich das Motorrad ummelden muss, die 125er, auf meinen Namen oder meine Eltern oder wen auch immer?
Das steht in diesen vorher schon erwähnten Kaufvertragsvordrucken von mobile ADAC entsprechend drin. Also man wird angehalten, da kann man auch das Kreuz hinsetzen, innerhalb von einer Woche das Fahrzeug umzumelden.
Okay.
Das hat auch eine versicherungstechnische Begründung, dass man ja in dem Moment, wo man mit dem Fahrzeug noch zugelassen auf den Vorbesitzer, auch auf dessen Versicherung unterwegs ist und im Schadenfall halt letztendlich dem seine Versicherung haften muss,
ja.
Was auch nicht cool ist, wenn du der Verkäufer bist.
Ja, das stimmt.
Ja, also um es auf den Punkt zu bringen, in den meisten Kaufverträgen steht drin, innerhalb einer Woche.
Also schnellstmöglich eigentlich.
Schnellstmöglich.
Ja, genau. Nun haben wir den Fall behandelt, Motorrad hat Kennzeichen. Es gibt natürlich auch oft den Fall, dass jemand das Kennzeichen einfach bei dem Verkauf abschraubt und sagt, nee, ich melde sie selber ab und schicke dir dann die Sachen zu, weil ich halt nicht möchte, dass du mit meiner Versicherung noch rumfährst, in Anführungszeichen. Oder das Fahrzeug hat gar kein Kennzeichen. Wie mache ich es dann irgendwie mit nach Hause bringen? Wie mache ich es dann mit Probefahrten? Gibt es da irgendwelche Optionen, die ich dann nutzen kann?
Ja, also wenn es das Fahrzeug quasi abgemeldet übergeben wird,
ja,
na, dann kannst du es zum Beispiel so machen, du machst den Kaufvertrag und du schreibst in den Verkaufsvertrag rein, Verkäufer meldet Fahrzeug ab, schickt dann die Papiere per Einschreiben zu mir, dann lässt du das Moped einfach stehen, meldest es an, fährst nochmal zum Verkäufer, machst dein Kennzeichen drauf,
okay,
fährst nach Hause. Wenn das Fahrzeug jetzt grundsätzlich einfach mal abgemeldet ist, dann hast du natürlich ein bisschen ein Problem, weil A, kannst du es ja nicht Probe fahren. Das ist schon mal wieder so ein Ding, wo ich mir sage, will ich das dann überhaupt haben? Es gibt jetzt in ländlichen Gebieten gibt es natürlich die Möglichkeit, Achtung, nicht nachmachen, mal kurz über den Feldweg zu fahren, aber auch dieses kurz über den Feldweg fahren ist keine vernünftige Probefahrt. Also davon Abstand nehmen. Ich kann natürlich jetzt das Motorrad kaufen, ich kann es aufladen, ich kann es in den Transporter reinstellen. Ja. Die Möglichkeiten habe ich. Ich kann ein Kurzzeitkennzeichen bei der Zulassungsstelle holen und das Fahrzeug dann überführen. Das geht sogar mit einer Kopie des Fahrzeugscheins. Man kann also theoretisch, wenn man jetzt am Telefon lange gesprochen hat, der Meinung ist, viel über das Fahrzeug zu wissen. Und wenn es, vor allem wenn es weiter weg steht, dann kann man so agieren, dass man sagt, du Verkäufer, schick mir mal bitte eine Kopie vom Fahrzeugschein. Und dann kann man zumindest bei mir an der lokalen Zulassungsstelle kann man mit der Kopie hingehen, sagen, hier, ich beabsichtige, dieses Fahrzeug zu kaufen. Bitte geben Sie mir ein Kurzzeitkennzeichen. Ja. Und dann könnte ich theoretisch, wenn das mir ausgehändigt wird, könnte ich mit dem in der Tasche zum Verkäufer fahren, kann das drauf machen, kann meine Probefahrt machen und kann dann sagen, nee, Deal ist gemacht, ich fahre damit direkt heim. Oder aber ich sag, nee, ist eine Möhre, habe ich keinen Bock drauf, dann schraubst du es wieder ab, schmeißt das Ding weg, also entsorgst es dann und dann ist das Thema erledigt. Dann hattest du roundabout bei den Autosins bei 5 Tagen ungefähr 80 Euro Kosten. Beim Moped weiß ich jetzt nicht, aber das wird ein Ticken günstiger sein. Ja. Also die Option gibt's auch noch. Ist natürlich auch wieder ein Argument für den Kauf beim Händler. Weil ein Händler ist ein professioneller Verkäufer, der wird dir auch die Probefahrt ermöglichen über eine rote Nummer, die er im Haus hat.
Ja. Okay. Wir nähern uns dem Ende dieser wirklich sehr ausführlichen Podcast-Folge. Deswegen, Rob, jetzt nochmal von allen Sachen, die du uns gerade auf den Tisch gepackt hast, die du uns praktisch aus deinem Leben berichtet hast, die du uns geraten hast, dein allerwichtigster Tipp bei der Suche nach meiner Traum 125er, was würdest du sagen? Das Ding steht ganz oben, das ist das Wichtigste.
Ja, gibt's 2 Sachen. Nie hungrig kaufen und Hirn einschalten. So. Und das inkludiert letztendlich das, was wir gerade eben in epischer Breite besprochen haben. Bevor jetzt alle einschlaft, ihr könnt auch zurückspulen, glaube ich. Ja. Also nicht alleine hingehen, den Markt beobachten, überlegt euch, was das Motorrad wert sein könnte und geht keine Kompromisse ein, die man nicht zurückdrehen kann. Also wenn ihr ein rotes Motorrad haben wollt, dann kauft euch ein rotes, weil wenn es nachher blau ist, nur weil es 100 Euro billiger war, dann werdet ihr euch echt lange ärgern im Ernstfall. Ja. Und genau, macht's einfach mit Vernunft, geht mit dem Verkäufer respektabel um und wenn ihr ein gutes Gefühl habt, dann seid ihr schon mal einen guten Schritt weiter und kauft auch nicht bei Leuten, wo ihr denkt, nee, der Typ kann nichts, mag ich nicht, nennt ihn, wie ihr wollt, aber wie gesagt,
die Chemie muss stimmen.
Die Chemie muss einfach stimmen und die Vertrauensbasis und dann läuft es in der Regel eigentlich auch.
Rob, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Tipps, die du uns mit auf den Weg gegeben hast. Wir sind am Ende unseres 125er James Podcast angekommen. Rob, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit und euch da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des 125er James Podcast.
Tschüss. Allzeit, gute Fahrt.
Genau. Tschüss. Tschüss, tschüss und viel Glück bei eurem Beikauf.